So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
Da sind wir wieder, nach so langer Zeit. Ja, Asche auf unser Haupt. Wir hatten so viel zu tun, wir sind gar nicht ans Arbeiten gekommen. Aber jetzt soll es wieder losgehen mit unserem Rheinisch-Podcast. Wir haben uns überlegt, wir müssen uns jetzt mal die ganz Großen der rheinischen Muttersprache vorknöpfen. Und mit denen spreche und schwade und bubble mal darüber, warum uns Sprach für uns Heimat ist. Wir haben etliche Dialektsprecher angefragt, und zwar ganz prominente Dialektsprecher, und bisher nur Zusagen bekommen. Wir sind so stolz, das kann ich schon sagen. In der ersten Staffel philosophieren wir mit Konrad Beikircher, mit Gerd Köster und mit Annegret vom Wochenmarkt. Die ersten drei Podcastgespräche veröffentlichen wir im Abstand von 2 Wochen immer donnerstags. Und wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr auch nichts. Und natürlich liken, was das Zeug hält. Und posten, klar. Haben wir noch was vergessen? Also, 3 Rheinländer haben wir schon getroffen. Alles tolle Typen. Hat Spaß gemacht, mit denen zusammenzusitzen. Den Anfang machen wir heute mit keinem Geringeren als Konrad Beikircher, dem rheinischen Südtiroler, also Italiener, der den Rheinländern seit Jahrzehnten ihre Sprache erklärt. Und was für mich überraschend war, er hat einen ganz eigenen Zugang dazu. Als gelernter Musikwissenschaftler nähert er sich unserem schönen Rheinisch nämlich vom Klang her. Aber hört selbst. Ja, liebe Freunde der rheinischen Muttersprache, ich bin hier auf dem Katharinenhof bei schönstem Sonnenschein bei dem Rheinlanderklärer Konrad Beikircher. Jetzt weiß jeder, der Konrad Beikircher kennt, er ist eigentlich nicht gebürtig aus dem Rheinland.
Nicht direkt.
Nicht direkt. Sie sind sogar Italiener, oder?
Ja, ja. Und zwar, wie der Rheinländer gerne sagt, Italie, und dann kommt erstmal die Pause, Italiener. Ja, ich war italienischer Staatsbürger, ich komme aus Südtirol. Ja, ach, übrigens.
Ja, schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Wir freuen uns da sehr drüber. Und ja, wie kommt man denn als Italiener nach Bonn und vor allen Dingen zum Rheinischen?
Zum Rheinischen, da gibt es natürlich so das ein oder andere Schlüsselerlebnis. Ich bin im Oktober 1965 nach Bonn gekommen, und zwar ganz spontan aus Wien kommend, weil endlich sollte ich mal anfangen, was zu studieren. Mein Papa hat mir nach 3 Semestern Oper das Messer an die Gurgel gehalten. Da sagt er, jetzt Junge, jetzt aber hallo. Und er hat es natürlich auf Südtirolerisch gesagt, jetzt muss ich aber schon einmal anfangen zu studieren. Und er hat den Platz für mich bei der Sparkasse in Bruneck, und das war eine Schreckensvorstellung. Dann ging das ganz flott, und dann war ich hier. Und ich hatte ein kleines Schlüsselerlebnis, und zwar direkt am ersten Tag, am zweiten Tag. Ich bezog mein Zimmer, Sternstraße Aachen Nünxisch, das war am Ende vom Friedensplatz, über dem Schallplattenladen von der Marie-Louise Nachtsheim. Ach. Die Älteren werden sich erinnern an die wunderbare Frau Nachtsheim. Und füllt Zeug aus. Ich war bei einer Zimmerwirtin, die konnte überhaupt nicht Hochdeutsch, die war aus Dotterndorf, und die hat nicht gerade richtig platt, aber so hat versucht, hochrheinisch zu reden. Das war schon für sie Goethe quasi. Und ich fühle aus, Einwohnermeldeamt und das Zeug alles, und dann hilft sie mir so ein bisschen, ja, dort und so und da. Und unten beim Datum sagt sie dann, ja, da schrieb sie jetzt 20.10.1965. Gleichzeitig dann hat sie mir, oder danach, hat sie mir erzählt, morgen kriege ich übrigens Besuch, da kommt eine Frau, die kommt aus Dresden, die spricht Sächsisch, und da darfst du nicht lachen. Ich hatte keine Beziehung, wie, was? Und dann, ja, sagt, da darfst du nicht lachen, ja, warum denn? Ja, aber das klingt zum Schreien komisch, ne? Das Sächsisch, schön in rheinischen Ohren. Also, und dann hat mein Hirn gestockt, weil dann habe ich, Moment, die hat doch eben beim Datum hat die 1965 gesagt und jetzt spricht die Sächsisch. Ich kenne keine Sprache der Welt, ich meine, ich kenne natürlich nicht alle, ne? In der ein Zahlwort gleich ausgesprochen wird wie ein Eigenschaftswort. Das gibt's nicht, da kommt ja alles durcheinander. Ne? Und dann habe ich sie gefragt, Moment, wie spricht die? Ja, die spricht Sächsisch. Sächsisch, 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 schön. Und was heißt 60 auf Rheinisch? Ja, sagt sie 60. Und dann war ich Musiker genug. Ich bin ja kaum eigentlich von der Musik, ne? Dass ich den Unterschied gemerkt habe. 60, die Zahl ist Sek, S-E-C-K, Bäuschen. Und dann kommt Z-I-S-C-H, Sächsisch, wenn man das schreiben würde. Ja. Und Sächsisch ist Sächsisch, die Sprache, ne? Oder die Eigenschaft. Das hat mich sehr heiß gemacht. Ja. Da dachte ich mir, Mensch, Meier, das ist doch irgendwie verflucht nochmal, ist das hier tückisch. Ja. Und habe dann so langsam über die Frau Münch mich da hinein bewegt, dann ins Rheinische und fand das, sprachlich war ich immer interessiert, fand das unglaublich spannend.
Gibt sie Frau Münch noch?
Nee, die.
Aber die war so die Initialzündung, sich für Rheinisch zu interessieren.
Ja, absolut. Ja? Vom Essen angefangen, das grauenhaft war, weil ich habe da Abendessen immer, immer wieder Abendessen gehabt. Und sie hat Rheinisch gekocht und die rheinische Küche kannst du vergessen.
Ich hab noch mal in Ihre Biografie geguckt und habe festgestellt, Sie haben genau das Gleiche studiert wie ich. Musikwissenschaften, Philosophie und Psychologie. Ne?
Okay, auch das ist ja aber schön.
Musikwissenschaften als Hauptfach dann?
Als Nebenfach.
Psychologie als
Hauptfach. Bei Schmidt-Görg, damals noch, der Beethoven-Mensch, dann beim Professor Vogel, der den zweiten Teil der Zauberflöte geschrieben hat und ein unglaublich exotischer Vogel war. Woanders wäre er wahrscheinlich in die Psychiatrie gekommen, aber hier war ein Professor. Und beim Professor, Mensch, wie hieß er, der hat immer Choräle gesungen und hat sich sehr ums rheinische Liedgut auch gekümmert.
Massenkeil.
Ja, der Massenkeil, genau. Ja. Antrittsvorlesung war da eine Stunde, fast eine Stunde lang gregorianische Choräle gesungen.
Der war selber Interpret.
Und Philosophie sowieso. Ich hatte Altgriechisch beim Abitur, war der Beste in der Klasse, war also sattelfest. Das hat dem Professor Barion und dem Kluxen gut gefallen und das war toll. Und Psychologie schon als Hauptfach.
Als Hauptfach. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil Sie dann als Psychologe gearbeitet haben im Siegburger Gefängnis.
Nicht nur in Siegburg, wir waren damals nur 7 oder 8, also damals, damit meine ich jetzt 1971, 7 oder 8 Psychologen in ganz Nordrhein-Westfalen und man wurde ständig, also ich war in Werl, in Rheinbach und musste es immer dann so 1-2 Tage dann dahin fahren. Das war zwar sehr spannend, aber ich wollte nur mit Jugendlichen arbeiten und kam dann endlich nach Siegburg und habe mich da sehr wohl gefühlt.
Ja. Und also vorher Oper, also
Oper dann als Stehplatz Wien, Staatsoper, bitte sehen.
Achso, okay.
Aber hallo.
Aber was, also Ihr Vater hat Sie überredet, jetzt mal ein vernünftiges Studium an. Was hätten Sie sonst machen wollen?
Ich hätte sonst Geige gemacht, hauptberuflich. Das wollte ich auch, habe ich auch geschwankt, wie ich hier in Bonn angefangen habe, weil die Frau Münch war mir schon eine Stütze und hat mich neugierig aufs Rheinland gemacht, auch über den Humor zum Beispiel. Ne? Die hat jeden Tag ihren Spruch gebracht. Ne? So, ich kannte das nicht. Ne? Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Oder komm, Student, heute ist Mittwoch, wir müssen nach Köln. Ja, warum müssen wir nach Köln? Ja, in Köln wird am Mittwoch die Woche geteilt. Ne? Oder, komm Student, soll man nach Wahn? Ja, warum dann nach Wahn? Eine Flehe lassen. Das war den ganzen Tag ging das so. Das fand ich schon zum Schreien komisch, natürlich. Aber andererseits war ich auch unsicher, ob ich hier überhaupt Fuß fassen kann oder so. Und habe dann sehr viel Geige geübt, weil ich dann nach Wien an die Akademie gewollt hätte. Ja. Zum Glück kam es nicht dazu.
Ja. Okay. Und wann ist das umgeschlagen? Wann sind Sie in Richtung Kabarett und also quasi auch rheinisches Kabarett? Also ich meine, Sie sind ja der Protagonist dafür und Sie erklären den Rheinländern, wie rheinisch geht.
Ja,
das ist irre, oder?
Das war ein Zufall. Ich war der Erste vielleicht, nicht der Erste, dem es aufgefallen ist. Da gab es ja schon mal eine Langspielplatte, Lernt Rheinisch mit dem Bundeskanzler. Ach. Der hat irgendeinen NDR-Journalist herausgegeben. Mit Adenauer. Ja. Und da habe ich ab und zu im Radio was gehört und fand das natürlich ganz schön, auch wenn das richtig hochrheinisch war. Ne? Aber war schon.
Aber muss man denn von außen kommen, um zu reflektieren, wie die Sprache aufgebaut ist oder die Schönheit der Sprache, das Geheimnis der Sprache? Ist man, wenn man hier da so rein geboren wird, sieht man das nicht?
Nee, da hast du keine Chance. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wenn du da drin bist, dann siehst du vor lauter Bäumen den Wald nicht. Und wenn du von außen kommst, gibst du auch Dingen, du hast andere Assoziationen bei Wörtern oder sowas. Ne? Also, was weiß ich, ich als eher musikalischer Mensch, bin immer auch vom Klang ausgegangen. Und der Klang vom Rheinischen, da schnallst du ab, da fällst du vom Zaun, weil es ist wirklich vollkommen anders als alles, was im Süddeutschen ist. Ne? Schettert zum Beispiel, ne? Schreibt man dann S-C-H-E-T-T-A-T, Schettert. Ne? Ja, was heißt das dann? Ne? Für mich Schettert, das klingt wie so ein Becken, so beim okay, Marsch oder Blaskapelle, Schettert. Ne? Nein, das heißt, ich hätte das. Ja. Ich hätte das nicht. Shattered. Oder Shattered. Ja, genau, schön. Ne? Oder Fleisch im Fleisch. Ja. Vielleicht eine Fliege. Da musst du erstmal dahinter kommen. Die Klänge sind für mich immer wichtig gewesen. Und das hat mich letztlich auch absolut neugierig gemacht. Und dann die Mentalität.
Das war quasi der klangliche Zugang, weil sie in dem Moment ja gar nicht verstanden haben, was es bedeutet.
Richtig,
ne?
Ja, ganz simpel, einfach so. Ja.
Also ich kann nur als Beispiel bringen, meine Familie kommt aus Duisburg und wir sind hier hingekommen und dann war ich bei einer Tagesmutter, die Rheinisch gesprochen hat, und meine Mutter holt mich nachmittags ab und da sage ich zu ihr als kleiner Panz, Mama Lorenz. So, da wusste die überhaupt nicht, was gemeint ist. Ne?
Ja.
War mal gut. Das war meine erste Redensart. Ja?
Oder so doppelte Dinge wie Sach-Sarens.
Sach-Sarens, ne? Ja.
Aber Hür-Lorenz gibt es nicht. Ne? Ja. Also, das ist ja mit diesem, gerade mit Lorenz und Hürens und Sarens. Oder?
Sie sagen Mentalität.
Ja.
Was ist denn die Mentalität des Rheinländers?
Sie ist mediterran. Sie ist mediterran und sie ist überhaupt nicht deutsch. Und das habe ich ganz am Anfang, ich erzähle auf der Bühne gerne die Geschichte von dem Taxifahrer, ich bin nämlich ausgestiegen in Bonn, konnte natürlich nichts Rheinisch oder so und hatte Adresse Sternstraße, Friedensplatz, am Hauptbahnhof Bonn, zeigte ihm das Ding, weil es war klar, akustisch geht nichts, und zeigte ihm die Adresse und dann fährt er mit mir von Hauptbahnhof Bonn nach Godesberg. In Godesberg über den Rhein, in Plittersdorf, dann zurück nach Beul, in Beul auf die Brücke über den Rhein, wo ich mir dachte, zweimal über den Rhein. Ne? Und ich hatte für mein Leben nicht vergessen, 80 DM zu zahlen gehabt, okay, wie wir endlich an der Adresse waren. Und da weiß ich noch, dass ich erleichtert war, weil ich mir dachte, das kennst du aus Mailand, aus Verona, das kennst du aus Italien. Und also so fremd können die nicht sein. Ne? Und ich habe dann später in den ganzen Jahrzehnten immer mehr die Erkenntnis gewonnen, rheinische Menschen sind nicht deutsch. Sie sind ungenau, sie plaudern gerne, aber selten im Gespräch und im Dialog, in der Regel in zwei kontrollierten Monologen oder so. Es gibt sehr, sehr viele geistige Verwandtschaft mit zum Beispiel Neapel. In Neapel trinken sie Espresso und stehen unter den Arkaden und da wird die ganze Woche lang dann über Fußball oder was geplaudert und heftigst und wunderbar oder über die Schönheiten Neapels. Ne? Das sowieso, wenn du da hinkommst und holst einen Espresso am Bütchen und dann merken die, aha, der ist nicht von hier, ich war mal mit einer Gruppe Kölner Freunden da, dann wirst du zugeschüttet. Und wie gefällt dir Neapel? Ist es nicht toll? Und wann? Das ist dasselbe, wie wenn du, ja, was weiß ich, im Veedel beim Backers in Köln wärst oder bei der Tante oder so. Ne? Das wo ich mal eine wundervolle kleine Geschichte erlebt habe. Ich stehe bei der Tant mit dem Bernd Odenthal, der das E-Werk gegründet hat. Und wir trinken Kölsch, 18 Uhr. Und neben uns steht eine Oma. Ja, doch, ja, schön, schön, die Stange gestemmt. Und dann kommt ein Afrikaner, stellt sich neben sie. Und dann guckt sie so, ne, und sagt zu ihm in dieser typisch verkürzten kölschen Sprache, sagt zu ihm, Nigeria? Nee, sagt er, richtig so, nee, Jana. Och, ein schönes Fleckchen.
Jana,
sagte er. Und dann sie, och, ein schönes Fleckchen. Punkt aus, fertig. Ne? Damit war das aber auch. So Dinge sind, ich finde, Meisterwerke.
Ja.
Und wenn du von außen kommst, kannst du das sehen und gutieren. Das passiert mir oft, wenn ich so Geschichten erzähle, dass dann die Native Renanians, die Rheinländer, überhaupt nicht lachen können, weil, ja, normal.
Normal. Und ja. Muss
ja.
Immer Wicke.
Ja, genau. Ja. So.
Dann ist so ein Gespräch zu Ende. Ne? Die ja. Sprechen ja. Viel oder sehr wenig?
Ja, das ist da müsste man mal ein bisschen drauf herumkauen. Weil das ist ein ganz wichtiger Satz, was Sie gerade sagen.
Ja.
Sie sprechen viel oder sehr wenig.
Ja.
Und es gibt nicht dazwischen, da heißt es, spricht nur viel. Der Bayer spricht nur wenig, gell? Also der Niederbayer. Und hier sind die beiden Antipoden fest verankert im Sprachbild, im Sprachuniversum.
Also was ich auch so schön finde, ist, man kann Leute beleidigen, ohne damit einen strafrechtlich relevanten Tatbestand anzurühren.
Mit dem Konjunktiv Plusquamperfekt. Ne? Ist das nicht genial?
Oder,
hätte ich bald gesagt.
Genau, Plusquamperfekt. Genau.
Ja.
Oder auch, ich meine, Sack hier sehe ich oder wartet alles so hip.
Ja, ja.
Ne? Also
ja.
Das Allerschlimmste, was man einem sagen kann, meine ich, also ich, vielleicht haben sie da noch was Schlimmeres, wenn man sagt, wer freut dich nur der Urzig? Ja, das ist ja quasi ein atomarer Erstschlag. Ja?
Das tut weh.
Ja.
Uiuiui.
Ja.
Ja, das ist ein herber Schlag, natürlich. Ja. Mich keiner. Oder diese fiktive Beleidigung. Aber weißt du, was du für mich bist? Ich habe es oft genug gehört. Es ist natürlich nicht der Regelfall, aber häufig. Weißt du, was du für mich bist? Und der andere hat überhaupt keine Lust auf eine Schlägerei oder was. In Bayern müsste man. Sich kloppen. Weißt du, was du für mich bist? Arschloch bist du für mich. Das hättest du mal mir sagen sollen. So was, gell?
Ja, genau.
Das gibt es woanders tatsächlich nicht. Und da gibt es ganz viele, nun mache ich das ja, erzähle ich ja seit 30 Jahren, es gibt ganz viele Bereiche, in denen die geistige Verwandtschaft zum Romanischen, also Italienischen oder Französischen, offenkundiges liegt auf der Hand. Nur dem Gebürtigen vielleicht nicht ganz so, ne? Weil da ist ja normal.
Hat damit zu tun, dass die Römer hier waren?
Ich glaube, es hat mit Durchgangsgebiet zu tun. Natürlich nicht nur der Römer, da wird ja sowieso viel zu viel strapaziert. Im Rheinland und in Köln ganz besonders. Ne? Auch die Franzosen, Napoleon war ja nur knapp 20 Jahre hier.
Ja.
Und das ist so, als wäre tausende von Jahren wäre Napoleon hier gewesen. Es war immer ein Durchzugsgebiet. Hier sind alle Völkerschaften durchgewandert und sie konnten sich nicht zurückziehen. In Südtirol oder in der Schweiz haben sich die Eingeborenen zurückziehen können in die Seitentäler, haben die Römer zum Brenner und die Germanen nach Rom laufen lassen, haben sich gar nicht so sehr darum gekümmert. Das ging hier aber nicht. Hier war ein Handelszentrum und da musste man dann gucken. Und ich denke, da waren schon die dominierenden Durchwanderer eher romanische Menschen. Ja.
Jetzt haben Sie... Wie viele Programme auf Rheinisch
gemacht? Och, frag mich jetzt.
Wie lange sind Sie damit?
Ich weiß es, 15, 16 oder so.
Also ja.
Programme gemacht, darüber jeweils 2 Stunden. Und wenn du dann von jemandem hörst, ich habe Ihren Vortrag aber schon mal vor 17 Jahren gehört, dann kriege ich so einen Hals.
Sind die Programme eher was für Neubürger, die jetzt quasi eingeführt werden ins Rheinische, oder eher was für Native Speaker?
So pädagogisch habe ich das noch nie überlegt. Also Rückmeldungen bekomme ich zwei Arten. Von Neubürgern habe ich seit Jahrzehnten bekomme ich Rückmeldungen. Dank Ihnen habe ich hier das Rheinland und so. Nicht? Oder meine Eltern, ne, wir verdanken Ihnen ja das Verständnis oder sowas fürs Rheinland. Eine zweite Rückmeldung, insbesondere von Menschen aus Westfalen. Dank Ihrer Vorträge kann ich den Humor meines rheinischen Ehepartners oder Ehepartnerin endlich mal richtig verstehen. Das auch, da habe ich hunderte von Briefen gekriegt und bekomme immer noch E-Mails in der Richtung. Oder von rheinischen, gebürtigen rheinischen Menschen, entweder die häufigere zum Glück Rückmeldung, Sie halten mir schön den rheinischen Spiegel vor, bin ich wirklich so oder so was in der Richtung, oder verarschen kann ich mich auch selber. Da bruche ich gerne bei. Also die Empfindlichen. Ja,
okay. Das heißt, wenn jetzt einer ins Rheinland kommt, der sich hier nicht auskennt, meinetwegen einer aus Ihrer Heimat, ja, aus Südtirol, ja, oder so. Was würden Sie ihm denn so kurz und prägnant mit auf den Weg geben?
Also wenn er aus Südtirol kommt, dann würde ich erstmal sagen, behandle die rheinischen Menschen, vor allen Dingen die Handwerker, aber behandle die Rheinländer so, als wären sie Italiener. Sie haben Stil, wenn man dafür ein Gespür hat. Sie sind überhaupt nicht Karneval. Sie feiern Karneval dann, wenn's und so. Aber der rheinische Mensch, der ist nicht wirklich laut. Also da muss man dann mal, sage ich dann auch immer wieder, den Süddeutschen dazu, dann setzen Sie sich mal in die S-Bahn, wenn Bayern gewonnen hat. Und fahren Sie so in den Osten, und so Haar oder Zorneding oder sowas. Dann gut, weiß man, was laut ist.
Das passiert ja hier nicht, ne? Der nee. FC mal gewinnt.
Ja. Ja, klar. Aber nein, er ist eher charmig, ja. Er ist eher leise. Man muss ihn eigentlich sanft anpacken. Man darf sich nicht aufdrängen. Das macht er schon genug, ne? Ohne dass er es merkt. Ne? Das ist wichtig. Und man muss Humor haben. Wenn du keinen Humor hast und Sprüche, ich klopfe beim Finanzamt, das erzähle ich ja öfters auf der Bühne natürlich, bei meinem zuständigen Beamten. Und der weiß gar nicht, dass ich vor der Tür stehe. Ich klopfe und dann, ja, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ne? Kommt. Oder kommen Sie rein, ich bin auch bekloppt. Ne? Da muss man lachen. Oder, und da sollte man das auch. Ne? Oder die Begrüßung, wenn einem jemand begegnet, den man kennt, und der sagt dann, ach du bist es, das hat so eine schöne Tag werden können. Ne? Also es ist ja eigentlich, aber es gilt, die Umkehrung ist der eigentliche Inhalt. Das ist im Grunde eine Liebeserklärung. Also solche Dinge muss man schon akzeptieren können. Wenn man da nicht offene Augen und offene Ohren hat und rücksichtsvoll ist, dann hat man verloren.
Das heißt, Sie haben viel zugehört erstmal, die erste Zeit, und geguckt.
Ja, vor allen Dingen im Knast. Ich war ja auch zuständig so als Psychologe für die Analphabeten. Okay. Wir hatten im Knast in Siegburg, hatten wir immer unter den 900, war so eine stabile Zahl, um die 40 richtige Analphabeten. Wo kamen die her? Ja, dreimal dürfen sie raten, Gölle Gallag, ne, und aus dem rechtsrheinischen Köln, fast ohne Ausnahme.
Waren Sie auch in Ossendorf?
Ja, sicher, im ersten Jahr habe ich der Dummste Dünn kanaliert und schätzen gelernt. Okay. Dummste Dünn war toll, Schäfers Nas war nicht so toll, der war, hat zwar die Kelche zurückgebracht in den Dom, aber der war unangenehm. Ja. Aber der Dummste Dünn, das war ein richtiges Original, das hat so einen Spaß gemacht. Ja. Und in Siegburg habe ich dann immer morgens, jahrelang, mein Büro war im Knast selber drin, im Hafthaus, wie das heißt. Und da habe ich jahrelang von 7:30 bis 8:30 Kaffee getrunken mit Analphabeten. Wer kommen wollte, kam. Und da habe ich richtig Kölsch, also hören gelernt, ein bisschen auch sprechen. Aber Dialekt kann man nicht lernen. Du hörst sofort, wenn einer... ob einer von hier ist oder nicht. Ne?
Das wäre jetzt auch meine Frage. Ich meine, Sie sind, haben ja andere Sprachen gelernt. Wie haben Sie das? Also es ist ja oft, dass Nicht-Rheinländer das nicht so richtig schaffen, das richtig zu phrasieren und zu betonen.
Ja. Wie,
aber haben Sie sich da quasi als Musiker irgendwie reingelegt oder?
Das ist ganz von selber gekommen.
Ja?
Aber ich betone immer, und da danke ich heute noch dem Tommy Engels, dass er mich mal darauf hingewiesen hat. Wie ich das erste Mal Himmel und Erde gespielt habe in Köln im Senftöpfchen-Theater, da waren am zweiten Abend waren die Black Folks da. Und da kam der Tommy zu mir in der Pause. Ich hatte, ohne das jetzt zu sehen, die waren weiter hinten gesessen, ich wusste gar nicht, dass sie da waren. Und ich hatte im ersten Teil gesagt, also ich möchte vorweg erstmal sagen, ich parodiere keinen Dialekt. Ich habe es noch nie gemacht, ich bin selber empfindlich da. Und wenn ich Rheinisch spreche, spreche ich Rheinisch. Es ist nicht der Dialekt, den kann niemand lernen, da muss man drin geboren sein. Da kam der Tom und sagte, das war aber jung, dass er das gesagt hat, kannst du sagen, ich war schon drauf und dran, aufzustanden. Das finde ich ganz wichtig, weil ich bin da auch empfindlich. Dirk Bach weiß ich noch, Dirk Bach hat Geierwalli. Ja. Ist in der Kino eine Filmdose gespielt worden. Eine wundervolle Bockmeier-Inszenierung, wirklich sehr lustig und sehr schwul. Und ich sitze da drin und der Dirk geht als bayerischer Knecht über die Bühne und will Lokalkolorit bringen und sagt statt ja, mei, sagt er ja, moa. Das geht gar nicht. Da war ich drauf und dran aufzustehen. Ja. Da ist aber jeder empfindlich, weil es um die eigene Muttersprache geht.
Sie haben jetzt so ein bisschen über Mentalität gesprochen, wenn es jetzt darum geht, Neubürger einzuführen. Aber was sind denn so die wichtigsten Sätze, Rheinisch, die man sich
Küsse Hüt, nicht küsse Mauer, ist zum Beispiel ein ganz entscheidender Satz. Hier, die Soziologen nennen das Mañana-Prinzip, weil man das den spanischen Gastarbeitern unterstellt hat. Nix hier im Rheinland ist das geboren. Hier ist es eine gängige und wichtige Redensart. Gell? Ja. Oh Gott, jetzt wenn wir da an die Stelle gehen, was sind denn wichtige Redensarten? Also natürlich das, was ich dann als rheinisches Grundgesetz so mal zusammen oder kölsches Grundgesetz zusammengestellt habe, die legendären, in meinen Augen buddhistischen Sätze, et is wie is, et gut wird gut, et het noch immer jod gegangen. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, wenn man das wirklich empfindet, et het noch immer jod gegangen, dann geht's meistens auch gut.
Ja.
Wie da die Zusammenhänge sind, frag mich jetzt, och, frag mich nicht.
Ja, als Psychologe weiß man das doch im Prinzip.
Och, hören Sie auch mit der Psychologie.
Ist eine Katz. Rheinisches Grundgesetz oder Kölsches Grundgesetz, ja. Das ist Ihr Werk.
Ja, mein Werk. Ich habe die 10 Redensarten, die einfach allgemeingut sind. Da ist mir erstmal aufgefallen, das ist eigentlich buddhistisch, das ist asiatisch, diese Ruhe. Da komme ich gleich auf noch etwas mit dem Mediterran. Und habe da einfach mal so aufgeschrieben und dachte mir, Mensch, das ist jetzt das kölsche Grundgesetz, weil es ist für alle Rheinländer verbindlich. Jeder Rheinländer kennt's und die meisten halten sich dran. Ja. Es fehlt nur die Präambel. Und das ist mir beim Wölke aufgefallen, weil der mir die Präambel dann, jedes Grundgesetz muss eine Präambel haben, geht ja nicht anders. Ja. Und die Präambel im Rheinischen, beim kölschen Grundgesetz, die müsste eigentlich das sein, was der Wölke tut, sagt der Kardinal ist oder Erzbischof ist. Nur was unterm Teppich ist, ist auch vom Tisch. Das wäre für mich die Präambel, weil das ist auch eine wichtige kölsche, rheinische Verhaltensweise. So, dass in Wien sagt man da aplanieren, als würde da eine Raupe drüber gehen und die Maulwurfhügel wegmachen. Zum Mediterranen gehört auch der Gegenwartsbezug. Dem Rheinischen ist natürlich nicht jedem, wir sprechen schwarz-weiß, gell? Dem Rheinischen ist das, was gestern war, egal, weil das war ja. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Konrad Adenauer. Dem Rheinländer ist aber auch, oder den rheinischen Menschen aber auch egal, was morgen ist, weil it good wird good. Und wenn Sie erst mal sehen, wie wichtig die Gegenwart dem rheinischen Menschen ist, was er dafür bereit ist zu tun, damit es schön ist, jetzt. Ja, weil am schönsten ist es, wenn es schön ist. Gell? Klar, alles das kennen wir ja. Aber das sind rheinische Maximen. Und ich habe es wirklich erlebt. Ich habe es ja nicht geglaubt, dass im Knast Eltern waren. Die haben sich in der Woche vor Karneval einen Kredit aufnehmen müssen und haben es getan, damit sie Fastelovend oder Fastelehe feiern können. Ja, ne? Ja. Unglaublich. Ne? Das habe ich meinem Bruder in München erzählt. Der sagt, das gibt es überhaupt nicht. Ich glaube dir kein Wort. Ne? Aber so ist es. Das ist die Betonung der Gegenwart.
Das rheinische Grundgesetz, das ist ja im Prinzip so ein Extrakt, so ein Destillat, ja, ja. Erkenntnis und so weiter. Wie lange mussten Sie denn da die Erkenntnisschleifen drehen?
Das kam wie immer bei mir beim Schreiben, während des Schreibens, zack, bum, bang, war das da. Ich habe kaum ein Programm länger geschrieben als anderthalb Tage, zwei Tage vielleicht. Das hat damit zu tun, ich habe halt dann geschrieben, wenn irgendwie im Kopf wieder mal genügend zusammen war. Ja. Ja, links oben an und höre rechts unten auf. Das war da auch so. Das war beim zweiten, glaube ich, beim zweiten Programm, wo ich dachte, Mensch, das ist doch ein Grundgesetz, das muss man doch jetzt so, also ganz unprätentiös.
Ja. Ja, Mensch, das, ich glaube, das überdauert ja schon viele Jahrzehnte. Ja? Also,
und inzwischen weiß ja keiner mehr, dass das meine Erfindung war.
Genau, ich hatte nämlich versucht zu recherchieren, also jetzt Urheberschaft und so. Ich, also so richtig, 100% konnte ich es in der Schriftform nicht verifizieren.
Wir haben sogar Patent angemeldet. Ach. Der Dirk und ich, ein rheinischer Rechtsanwalt und ich, ja. Aber das ist im Sand verlaufen, also die Bescheinigungen haben wir alles da. Ja. Das ist im Sand verlaufen, weil du musst, um die Rechte dann einzufordern. Ja. Ja, ich habe eine einzige Zuschrift gekriegt von einer Nagelfabrik, Nägel, Metallnägel, Eisennägel, aus Solingen. Die haben gesagt, sie würden das gerne, ob sie das verwenden dürfen und wie viel das kostet. Ansonsten, du musst selber nachweisen, da ist eine Kölschstange, da steht das Kölsche Grundgesetz. Moment, da will ich was haben. Also das ist natürlich nie gemacht, da wirst du ja wahnsinnig.
Vielleicht ist das ja auch das Geheimnis, ja, dass man das so verbreiten kann, dass es einfach Volksgut geworden ist.
Wenn man ich bin stolz drauf, ehrlich gesagt. Ja, ja, also natürlich. Ja.
Wahrscheinlich.
Deshalb will ich da auch gar kein Geld dafür haben.
Ja, sehr schön, Mensch. Ja, was ist denn das Besondere am Dialekt?
Es ist die herznächste Sprache, die jemand haben kann. Dialekte gibt es überall. Als Kind habe ich immer gedacht, es gibt nur in der deutschen Sprache Dialekte. Und dann habe ich dann sehr schnell mit 3-4 Jahren dann die italienischen Dialekte kennengelernt. Jede Sprache hat Dialekte. In der Regel wirklich bis auf Dörfer begrenzt. Die Unterschiede sind hier ja auch, ne? Ja. Von Dorf zu Dorf anders. Und da ist es die erste Sprache, die ersten Laute, die du hörst, wenn du das Glück hast, dass deine Mutter oder deine Eltern die Familie Dialekt sprechen. Mir tun immer die Leute ein bisschen leid, die das Glück nicht hatten. Gibt es ja mit Migration und sowas häufiger, dass jemand hier aus der kalten Heimat, zum Beispiel die Bimocken, die, wo der Cornelis mir erklärt hat, woher das Wort Bimocken kommt, vom heiligen Nepomuk, also dem Brückenschutzheiligen. Ich meine, es ist eine Verarmung, wenn jemand nicht im Dialekt aufwachsen kann. Und im Dialekt sind Konflikte leichter zu regeln, die Liebe ist intimer im Dialekt, es ist sofort Gefühl da im Dialekt, wenn du Dialekt sprechen kannst mit jemandem, und es ist sofort auch Zugehörigkeitsgefühl da. Das hast du nicht, wenn du Hochdeutsch sprichst, hast du nicht ein Zugehörigkeitsgefühl. Aber wenn ich Schwad oder Obönsch oder so, falls Obönsch ist sehr schwierig, sehr schwierig. Et jeben Glück. Ne? Und im Kölschen heißt et jit Glück oder et jitterer Glück. Ne? Hirnborn et jedem Glück. Ne? Finde ich schöner, aber Bridge ist sehr schwer. Weil die Unterschiede wirklich Millimeter,
und Nano. Und ist auch vom Klang her anders, oder?
Ja, als Gold. Bisschen anders, ja. Es ist ein bisschen abgeschliffener, der Klang. Vielleicht liegt das an den höfischen Jahrhunderten. Die waren ja hier in Bonn, die Erzbischöfe bzw. Kurfürsten. Und das waren ja überwiegend Wittelsbacher oder Habsburger. Vielleicht liegt es daran, aber das kann ich nicht, da müsste man so Experten wie den Herrn Cornelissen fragen, woher das kommt. Aber es ist abgeschliffener, es ist ein bisschen glatter als das Gölsch.
Ja. Gibt es denn für Sie ein Lieblingswort, ein rheinisches, was man so ins Fenster stellen kann?
Verkammersöhle.
Verkammersöhle.
Ja, Verkammersöhle. Ja, woher kommt das denn dann? Ich müsste jetzt auch überlegen, ich habe nicht nachgeguckt. Verkammersöhle heißt jemanden verkloppen.
Ja, ja.
Da gibt es auch die gegenteilige, neutralisierende oder aggressionsneutralisierende Bezeichnung, nämlich, oder Redensart, nämlich, bevor wir uns verkloppen, können wir uns ja auch Dreck vertragen. Das hat mir der Einsatzleiter der Polizei 1967 übers Megafon zu uns gesagt, wie wir vor der Bühne, der Bühneneingang der Oper, standen wir revolutionären Studenten. Wir haben gegen Claire-Marie Fassbender demonstriert. Die sollte Orden pour le Mérite kriegen. Was weiß ich. Und das hat geheißen, da müssen wir dagegen sein. Also waren wir dagegen. Keiner von uns wusste, wer das war. Claire-Marie Fassbender. Und da kam dann, wir standen 500, 600 Leute davor, und da kam Polizei und dahinter das Auto, in dem Heinrich Lübcke saß. Und dann ist er ausgestiegen und hat gesagt, wir sollen doch den Bundespräsidenten durchlassen. Er ist ja auch Ihr Bundespräsident, meine Damen und Herren. Und außerdem, und hat das wörtlich gesagt, bevor wir uns verkloppen, können wir uns auch direkt vertragen. Können Sie sich davon, da bist du machtlos.
Das ist ein Friedensfall.
Ja, ja, genau. Ja.
Gibt es irgendeine rheinische Redensart, die Sie durchs Leben begleitet?
Ja, da gibt es natürlich, da gibt es eine ganze Reihe. Also was ich sehr schön finde, eine Redensart, die in der üblichen vier Verse oder vier Zeilen Form daherkommt. Aber es ist eine Redensart, genauso wie diese Redensart, die begegnet sich und dann sagt der eine, ach, wie ich sehe, jedet ihr wieder gut? Nee, gut, jedet man nicht, der war besser. Ach, das ist doch gut, wenn er der besser jedet. Nee, besser wird man gut. So, der Klassiker. Ja, ja. Ja. Und für mich ist da eine Redensart, wo sich zwei treffen und der eine sagt, was meinst du? Ich, sagt er, nix. Ja, und was verdienst du dabei? Ja, nix. Ne? Ja, lohnt sich das denn? Ja, sicher, sonst tät ich es nicht. Finde ich genial und für mich als Spruch, den hätte ich, glaube ich, auch ganz gerne bei mir auf dem Grabstein. Als Spruch, das mit dem Sterben hochwürden, das werde ich auch noch überleben. Hat ein Totengräber, ein Pfarrer neben mir gesagt, das mit dem Sterben werde ich auch noch überleben, über 70 pensioniert, wo ich mir dachte, hier hast du die beiden wesentlichen rheinischen Elemente beieinander. A, das Absurde, niemand überlebt das Sterben, und B, die Zuversicht, ich werde es überleben. Ja. Und der rheinische Mensch, der hat eine Zuversicht, da kann der Bayer nur neidisch werden.
Da hat der Katholizismus mit zu tun?
Ja, oder? Ja, ja? Natürlich. Ja, ja.
Also der zieht sich da irgendwie durch.
Ne? Und zum Glück nicht kirchlich.
Also so ein Gedanke, den ich mal hatte, ist, es gibt ja in Buchläden, kann man gucken, gibt es ja endlos viele Glückssucherbücher. Ja,
ja,
so. Richtig. Und ja. Ich meine, im Prinzip fängt es schon in der Bibel an, wo steht, wie man sich verhalten soll, ja, damit man glücklich wird. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man sich an diese rheinischen Redensarten hält, dann kann man doch eigentlich nichts anderes als glücklich werden.
Richtig.
Ja? Weil das sind doch durch den Alltag abgeschliffene Lebensweisheiten. Wenn man sich daran hält, wird doch eh alles gut, oder?
Absolut. Die alten Griechen, die hatten da extra ein Wort dafür. Die griechischen Philosophen, Sokrates und seine Miträuber. Nämlich die Ataraxia. Ataraxia ist so die ausgeglichene Gelassenheit. Wird schon nicht so schlimm werden. Und es funktioniert ja, wenn man so von innen hat. Ja. Nicht sich drauf tun als Etikett, das funktioniert natürlich nicht. Ich habe das gemerkt bei der ersten lebensbedrohlichen Operation. Ich habe einige hinter mir. Da habe ich gemerkt, dass ich das habe. Ich wusste das ja nicht, wie, sagen wir mal, positiv oder so mein Lebensgefühl ist. Mir war das überhaupt nicht klar. Und was mir das geholfen hat, du lieber Himmel.
Das ist gut. Wir haben eben schon mal ein paar Mal den Unterschied gemacht zwischen Bonn und Köln und Rheinland und so. Man hat ja den Eindruck, die Kölner haben einen besonderen Lokalpatriotismus. Ne? Sie sagen, Köln ist die schönste Stadt der Welt. Ja?
Ja.
So, jetzt wenn man als Bonner, und Sie sind ja auch Bonner, oder?
Ja, schon.
Gudesberger ist ja dann nochmal wieder
was Besonderes. Ich fühle mich schon als Bonner, ja.
Wenn man aus Bonn nach Köln guckt, muss ich sagen, also so schön ist Köln doch gar nicht, oder?
Überhaupt nicht. Köln ist nicht schön. Hat einige tolle Kirchen, romanische Kirchen. Es gibt einzelne Punkte, aber die Stadt ist nicht schön, die Nord-Süd-Fahrt. Das ist doch ein ästhetisches Verbrechen, das ist doch unglaublich. Aber Köln ist ein Lebensgefühl und deshalb funktioniert das immer. Wo man allerdings jetzt gesagt hat, der Stockloser heißt er, der Hart, bei einer Pressekonferenz jetzt vor kurzem, er ist ja nicht mehr jetzt bei den Black Folds, sein Leben lang hat er der Band gewidmet, und er sagte, ich bin es auch leid, zum 2000. Mal zu singen, ach, Gölle am Ring im Sonnenschein, ich kann es nicht mehr hören. Und das geht mir genauso. Ja. Dieser völlig übertriebene Stolz auf die eigene Stadt. Für Köln hört ja das Interesse an der Außenwelt, an der Innenseite der Stadtmauer auf. Da ist der Rest des Bayern, interessiert mich nicht. Wenn Sie mal einen Kölner mittendrin, abends in der Wirtschaft, in der Südstadt oder was fragen, Mönchengladbach, was fällt dir denn dazu ein? Sie werden weniger antworten. Wie schreibt man das dann? Ne? Dieser Dünkel, der ist schon gewaltig. Vielleicht braucht man ihn, wenn man nicht viel mehr anderes hat. Aber Sie haben ja noch den Dom, die Kölner. Und die Elke Heidenreich, die hat vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, Köln ist ruppig und das passt, weil ich bin das auch. Ist auch was dran. Also ich habe es erlebt mit dem Bayern. Wir standen beim Früh, hatten uns verabredet, um in die Columba zu gehen. Waren so 10, 12 Leute. Und der uns eingeladen hat, das war ein Arzt, ein bayerischer Arzt, wohnhaft in Wesseling. Wenn man weiß, wie der Bayer W ausspricht, dann ist das Wesseling. Ne? Schön. Also, wir stehen da und er erzählt paar Dönekens aus Nachmittag, 2 Uhr, erzählt paar Dönekens aus seinem Leben, aus der Praxis. Und da hat zum Beispiel erzählt, dass ein Ehepaar zu ihm kam, ein altes rheinisches Ehepaar, er wegen der Leber, und macht den Oberkörper frei, und da sagt er, der hat gestunken, das war furchtbar. Da habe ich der Frau gesagt, also wenn Sie das nächste Mal kommen, und dann bitte lassen Sie Ihren Mann zuerst duschen. Ja, ich dachte, die Leber ist innen. hat er erzählt. Und es kommt ein junger Mann zu uns, tippt ihm auf die Schulter, hat eine Stange in der Hand und sagt, du bist aber auch nicht von hier, wo gehst du denn her? Und dann sagt der Manfred, ich komme aus Wesseling. Daraufhin sagt er, dreht sich um und geht. Das hat ihn nicht weiter interessiert. Das ist sehr kölsch.
Ja, Mensch, ausgeprägter Lokalpatriotismus. Aber manche Sachen haben die ja doch auch gut gemacht. Es gibt ja jedes Jahr diese Karnevalsmotti, die sind ja in Köln besonders kurz und prägnant. Mhm. Und 2019 hatten die eins, wo man sagt, da hätte man viel früher drauf kommen müssen. Das ist nämlich hier das hier. Uns Sprach ist
schön.
Heimat.
Ne? Ja, da, schön,
also, da hat Corneliusen hat da auch ein Buch drüber geschrieben im Prinzip, oder hat da zumindest da angedockt. Da fragt man sich doch im Ernst, warum ist man da nicht schon mal früher drauf gekommen? Ja, das ist so prägnant, uns Sprach ist Heimat.
Da kann ich Ihnen aus meinem Erleben mein, und das ist eigentlich wirklich das Schlüsselerlebnis gewesen, oder der Motor, dass ich überhaupt dann mit Rheinisch auf die Bühne bin. Ich bin hier hingekommen aus einem Land, Südtirol, in dem, und auch Wien an der Uni, in dem Dialekt mindestens gleichwertig ist mit Hochdeutsch. Und da gibt es überhaupt keine Abwertung, ganz im Gegenteil. Und ich komme hier hin und bin ein paar Tage da, dann kam der Toni aus dem Urlaub zurück. Achso, meine Zimmerwirtin hatte einen Sohn, war alleinerziehende Witwe. Und der kam vor ein paar Tagen Urlaub zurück und da war er mit Kollegen oder Freunden. Und kam, oh, das war ein schöner Urlaub, Mama. Und dann hat sie ihn direkt angepfiffen, Kind, sprich ordentlich, sonst wird nichts aus dir. Ne? So. Und ich dachte mir, Moment, dieses Erlebnis, dass eine ganze Region die eigene Muttersprache abwertet, das kam mir pervers und abartig vor. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Und wie ich dann so ein bisschen da weiter reinkam, das hatte ich immer im Hinterkopf. Das war für mich der Impetus, den Rheinländern zu sagen, und wenn es nur in einem kleinen Kabaretttheater ist, in der Springmaus oder im Senftefilm, zu sagen, es ist wunderschön, wie ihr sprecht. Hört euch doch mal zu.
Ja. Also ihnen dem wieder den Stolz zurückzugeben, weil
ja,
es einfach,
das war mir ganz wichtig,
einfach auch mehr ist und auch nicht übersetzbar ist eigentlich, ja, so ins Hochdeutsche. Ne?
Richtig, genau.
Haben Sie ein rheinisches Lieblingsgericht?
Ich sagte ja vorhin schon, also die rheinische Küche, die könnten alles machen. Bei uns wächst hier Rosmarin zum Beispiel, ja, oder selbst Basilikum kriegen wir hochgezogen, wenn man ein bisschen mit der Kälte guckt. Dass die Rheinländer da nichts daraus gemacht haben. Vielleicht haben sie zu lang hungern müssen oder was, im Schwäbischen oder im Bayerischen, da ist die Küche kräuterintensiv und aromaintensiv, das ist es hier nicht. Himmel und Erde gibt es auch woanders, mag ich allerdings sehr gerne, wenn es gut gemacht ist, dass Apfelmus nicht aus einem 10-Liter-Dings kommt oder so, sondern frisch gemacht ist. Und ein Püree, das ist schon, ist was Gutes, aber das gibt es woanders auch. Und heißt dann anders, Schlachtplatte in Südtirol oder sowas. Ne? Mit der, rheinisches Liebe, Reibekuchen. Reibekuchen, wenn sie knusprig gemacht sind, was selten genug gelingt, gell? Das mag ich schon sehr gerne. Und da erinnere ich mich immer an die Riefkuchenbrot vorm Hauptbahnhof, die es nicht mehr gibt. Die waren wirklich toll. Okay.
Lieblingslied, ein rheinisches?
Ja, ich sage jetzt mal, es gibt zwei. Es gibt A, wir sind die Eingeborenen von Trizonesien und wunderbar, das hat meine Mama in der Küche immer gesungen. Und dann das in der Kajas Nummer 0. Da aber leise gesungen und nicht in Grund und Boden gebrüllt, wie das im Straßenkarneval passiert und was ich für ein Verbrechen halt furchtbar. Ich habe das ein paar Mal probiert in der Philharmonie in Köln, wo wir als Zugabe dann, drei Musiker und ich, haben wir dann in der Kajas Nummer 0 und ich habe dann gesagt, nicht klatschen, nicht wusch, wusch, sondern lass uns doch mal ganz leise das Lied singen und mal dem Text zuhören. Der ist es wert, dass man ihn hört. Ne? Und da haben die Leute dann, waren sie am Krieg. Ja. Das war, oh mein Gott, ja, ich habe ja selber fast angefangen, dass er dann, mein Gott, mach dich ja fertig, ja, wenn da 2000 Leute und davon 1000 anfangen zu weinen. Aber das ist ein tolles Lied.
Ja. Schön. Ich habe noch ein paar Satzanfänge, die Sie ergänzen. Das Rheinland ist für mich
das beste Universum, in dem ich leben kann.
Der Dom sollte nie
fertiggestellt werden.
Der Rhein beeindruckt mich, weil
er 10.000 Jahre Mythen, Märchen und Sagen mit sich führt und weil er schön ist.
Das Herz von der Welt, das schlägt in Kölle wegen,
ja, das wüsste ich ever.
Wir hatten es eben, an Köln ist schön,
dass es so viel Gefühl hat. Das finde ich schon schön, ja.
mein Lieblingsort im Rheinland ist?
Ganz schwere Frage. Also eigentlich seit 2011 Haroben im Wald oberhalb von Godesberg, der Katharinenhof. Mein Lieblingsort wäre dann schon eher Bonn als Köln.
Wenn ich mich für eine Rheinseite entscheiden müsste.
Links rein. Ja, sehr, ja. Bitte Sie. Ja, was für eine Phrase.
Ist der kulturelle Teil. Ne? An Düsseldorf beeindruckt mich.
Die Weltoffenheit. Köln ist eine Großstadt, Düsseldorf ist eine Weltstadt. Das war in Düsseldorf immer schon, die Weltoffenheit. Gut, man könnte sagen, sie haben nichts anderes oder so. Ne? Kann man ja auch kabarettistisch machen. Aber Düsseldorf, nie vergessen, die Düsseldorfer haben die Schlacht bei Worringen gewonnen. Ne? Das vergisst man in Köln immer, jeden Tag aufs Neue. Ne?
Ja, das stimmt. Die Römer waren für uns?
Ja. Sie haben uns die Pax Romana gebracht und Sie haben uns heute die Pizza Romana gebracht. Die Römer sind für uns Geistesverwandte.
Okay. Und sollte ich im Leben ein Mädel mal freien, dann?
Dann muss es natürlich vom, am Rhein nur geboren sein. Aber wegen Frau, das Festkomitee, wie ich scherzhaft gerne sage, ist ja auch ein gebürtiges Bönschmädchen. Ah. Und ich bin sehr glücklich damit. Okay.
Der 11. Satz heißt, jeder Jeck ist anders, bedeutet für mich?
Tolerant zu sein und tolerant zu bleiben. Ich bin ja auch eine Jeck. Ne?
Das ist gut zu wissen. Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, was können wir denn jetzt von Ihnen noch erwarten? Sie sind weiterhin auf der Bühne, haben auch ein aktuelles Programm, ne?
Ja, im Moment das Rheinische Universum, wo ich ein bisschen erkläre, warum ich hier bleibe und nicht zurückgehe nach Südtirol auf die alten Tage. Und das überwiegend am Beispiel für mich, also am Bonner Republik dann festmache. Ich gucke jetzt noch mal, da bin ich gerade so ein bisschen am Hin und Her, am Simulieren drüber. Auch ein hübsches Wort, mein Gott. Ne? Und da überlege ich, ob ich nicht noch mal so ein bisschen ein Kompendium mache. Rheinisches Grundgesetz und damit rheinische Überlebensanleitung. Auf der anderen Seite habe ich vor ein paar 2 Monaten oder was, in Hessen einen Auftritt gehabt, da hat sich das Geburtstagskind gewünscht, aus Düren, lebt in Frankfurt, ob ich nicht was dazu sagen kann, wie man als Rheinländer im Ausland, sprich in Hessen oder so, überleben kann. Und das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, weil ich rede ja eigentlich seit 30 Jahren darüber, wie man hier, ne? Und vor allen Dingen als Immi oder was, gell? Und das mal andersherum. Und da sind mir ein paar hübsche Dinge eingefallen, die vielleicht mache ich da mal ein bisschen was weiter, dass man mal den rheinischen Menschen im Ausland ein bisschen...
Und wir haben ja gelernt, das geht bei Ihnen schnell, 1,5 Tage haben Sie das Programm schnell,
ja.
Fertig.
Ja, ja. Ja, weil ich da vorher geht es schon ein Jahr lang durch den Kopf und dies und jenes. Ja. Und unter dem Filter sammle ich dann auch das so ein bisschen die Erlebnisse oder sortiere ich die. Ja. Ich glaube, es hat damit zu tun.
Ich sage vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften. Haben Sie noch irgendein Schlusswort? Eine letzte Zigarette?
Das ist das, was ich gern hätte. Nee, ich rauche nicht mehr und bin auch sehr froh darüber. Nee, ich danke natürlich. Gell? Und ich sage nur einmal mehr, auch wenn es nicht immer leicht fällt, Bonn zu lieben. Ich liebe Bonn.
Wunderbar, ein schöneres Schlusswort gibt es nicht. Vielen Dank. Mein lieber Herr Gesangverein, das ist ja ganz schön lang geworden. Der Herr Beikirche hatte Gott sei Dank viel Lust zu quatschen. Und so konnte ich endlich mal klarziehen, dass er tatsächlich der Urheber des rheinischen Grundgesetzes ist. Und auch über die rheinische Mentalität haben wir viel erfahren. Zum Beispiel, dass der Rheinländer eigentlich Italiener ist, sozusagen. Oder zumindest eine mediterrane Mentalität hat. Und dass er die Gegenwart liebt
weniger die Vergangenheit und auch nicht so sehr die Zukunft. So, und in 2 Wochen sprechen wir mit Gerd Köster, dem kölschen Mundartsänger und vielleicht unterschätzten Mundartdichter. Zumindest außerhalb des Rheinlands ist er eigentlich ungerechterweise viel zu unbekannt. Aber dazu mehr dann. Ich sage, madet jod, schwenkt de hod und bis dann. Tschüss.
Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.